Advent beginnt mit einem Lobgesang, dem Lobgesang des Zacharias. Den möchte ich einmal vorlesen. Er steht bei Lukas im ersten Kapitel. Erfüllt vom Geist Gottes sprach der Vater des Kindes prophetische Worte. Es geht um Johannes den Täufer, der gerade geboren wurde und seinen Namen bekommen hat. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns zur Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt, ein Nachkommen seines Dieners David. So hat er durch seinen heiligen Propheten schon seit langem angekündigt. Er wollte uns retten vor unseren Feinden aus der Gewalt all derer, die uns hassen. Er wollte unseren Vorfahren Erbarmen erweisen und die Zusagen seines heiligen Bundes nicht vergessen, die er mit ihnen geschlossen hatte. Schon unserem Ahnvater Abraham hat er mit einem Eid versprochen, uns aus der Macht der Feinde zu befreien, damit wir keine Furcht mehr haben müssen und unser Leben lang ihm dienen können, als Menschen, die ganz ihrem Gott gehören und tun, was er von ihnen verlangt. Und du, mein Kind, ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, um den Weg für ihn zu bahnen. Du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben. Er wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Ein wunderschöner Lobpsalm, den hier der Zacharias verfasst hat. Aber um diesen Psalm richtig zu verstehen, müssen wir ein paar Monate zurückgehen, hier genau 9 Monate. Ein gläubiger Priester, dem das Vertrauen in Gott abhanden kam. Zacharias ist der Vater von Johannes dem Täufer, dem Johannes, der in der Wüste gepredigt hat, einen ziemlich besonderen Lebensstil gepflegt hat, irgendwie ein wilder Typ war. Jedenfalls sind die Leute zu ihm hingegangen, haben sich taufen lassen, haben ihre Sünden bekannt und neu angefangen. Aber bis es dahin kam, musste einiges geschehen und einige Hürden überwunden werden. Dieses Loblied kommt nicht aus dem Nichts. Wenn man genauer hinguckt, dann kommt es sogar aus einer Zeit, wo es keinen Grund zum Lob Gottes gab. Aus einer Zeit tiefer Enttäuschung und des Zweifelns. Und aus einer Zeit des Unglaubens. Es geht um die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Beide kommen aus alten Priesterfamilien. Zacharias arbeitete als Priester im Tempel. Das wurde von den Familien weitervererbt. Das war ein ehrenvoller Dienst, den tat er gern. Im Dienstplan gab es Schichten im Tempel. Also die waren nicht immer da, sondern sie haben irgendwo im Land gewohnt. Und dann hieß es, jetzt hast du mal einen Monat Schicht. Dann musste er zum Tempel und dann einen Monat frei. Das war auch damals alles schon geregelt. Und da hatte er jeden Tag zu tun, rund um die Uhr. Das heißt, er musste gucken, dass alles ordentlich lief bei den ganzen Opfern, die dort dargebracht werden. Er selber hat Gottesdienste gefeiert, jeden Tag Gebete gesprochen. Er musste dafür darauf achten, dass das Feuer für das Brandopfer immer schön am Brennen war. Und er musste das Allerheiligste in Ordnung halten. Das Allerheiligste war in dem Bereich, wo Gott wohnte, wo die Gesetzestafeln waren von den 12 Geboten, von den 10 Geboten. Und wo Gott gegenwärtig war. Da durfte keine Putzfrau rein, kein einfacher Mann, da durfte nur der Priester rein und er musste dort Ordnung machen, die Schaubrote neu herrichten. Das war sein Job. Und diesen Job machte er gerne. Aber Elisabeth und Zacharias verband eine traurige Geschichte. Sie konnten keine Kinder bekommen und das war für beide nicht einfach nur ein Verlust, dass es nicht ging, sondern es war eine Demütigung. Für Elisabeth als Frau war es eine hohe Demütigung, weil sie unfruchtbar war, und für Zacharias ebenso. Wer sollte jetzt die Familie weiterführen? Wer würde den Tempeldienst aus ihrer Familie weiterführen? Oder hörte jetzt alles aus? Zacharias war ein gläubiger Mensch, das heißt, er ließ sich durch solche Sachen nicht einfach aus der Spur bringen. Für ihn war klar, es gibt einen Gott und er dient ihm. Das wird zu keiner Zeit in Frage gestellt. Er bleibt Gott treu, auch wenn Gott nicht das tut, was er möchte, wenn er auf seine Gebete nicht antwortet. Und doch war etwas passiert. Irgendwann waren seine Gebete halt Gebete, die er zitiert, die er vorliest, aber er war nicht mehr mit dem Herzen dabei. Das Vertrauen war weg. Ganz klar, er gehörte zu Gott, aber ihm zu vertrauen, der ihn so gedemütigt hatte. Und deswegen reagiert er auch sehr irritiert, als ihn ein Engel besucht. Ein Engel, der ihm nämlich eine Botschaft gibt. Es ist nicht irgendein Engel, sondern der Erzengel Gabriel, derjenige, der am Thron Gottes Dienst tut. Und er sagt ihm, ihr werdet einen Sohn bekommen, der soll Johannes heißen. Es wird ein besonderer Mensch sein, er wird viele Menschen zu Gott zurückbringen und er wird einen wichtigen Dienst tun für Jesus. Zacharias könnte sich freuen. Ein Engel zu Besuch, wann hat man schon mal so eine Show? Und so eine tolle Botschaft, endlich ein Kind. Aber wie soll das gehen? Deswegen reagiert er irritiert und glaubt nicht. Er sagt, wie soll das gehen? Wir haben bis heute keine Kinder gekriegt. Wie soll das funktionieren? Der Engel sagt, du wirst jetzt schweigen. 9 Monate lang. Das heißt, Zacharias verschlägt es hier richtig die Sprache. Der Engel sagt, du wirst nicht mehr reden können. Das ist eine harte Sache. Und wenn man das so liest, denkt man, warum gleich so hart? Könnte er nicht noch ein bisschen argumentieren und dann wäre der Glaube schon da? Aber der Engel kennt die Vorgeschichte von Zacharias und deswegen sagt er, nee, an der Stelle ist, glaube ich, ein anderes Zeichen wichtiger. Nun ist es so, dass Zacharias und Elisabeth sich ihre Gemeinschaft wohl bewahrt haben. Sex im Alter ist fürs Alte und Neue Testament kein Thema und auch kein Problem. Und diesen Zeugendienst kann man auch ohne Worte machen. Jedenfalls 9 Monate später wird Johannes geboren. Was passiert in diesen 9 Monaten? Was hat Zacharias mit dieser Situation gemacht? Zacharias hatte Zeit zum Nachdenken. Er konnte ja nicht viel reden und mit dem Tempeldienst, das war auch nur eingeschränkt möglich, also hat er gelesen. Er hat gelesen, was alles in den alten Schriften steht und da ist er auf viele Vorhersagen gekommen, die er längst kannte. Er kannte sie alle. Er wusste von der Hoffnung auf den Messias, das war sein Leben. Aber er hatte immer gedacht, Gott hat ihn vergessen, er braucht ihn nicht mehr. Und in dieser Situation merkt er, hier ist Gott doch am Werk. Gott hat ihm viel zugemutet, 9 Monate Schweigen, 9 Monate Nachdenken, aber das war notwendig. Mit der Entscheidung, Gott zu vertrauen, kommt dann die neue Freude. Es geht um die Namensgebung, das Kind wird im Tempel dargebracht und die gucken alle auf den Vater, wie soll der Kleine denn heißen? Der Vater kann aber nichts sagen und deswegen, damals unüblich, sagt dann die Mutter, Johannes soll er heißen und dann hat man dem Vater eine Tafel hingehalten und er hat dann auch drauf geschrieben, Johannes stimmt, unserer beider Meinung. Das klappte dann doch immer noch, eine Meinung zu sein und so wurde er Johannes genannt. Und dann konnte er widersprechen. Von einem Moment auf den nächsten. Und das Erste, was er nicht sagt, ist nicht, dass er irgendwie nachholt und irgendwelche Höflichkeitsfloskeln und es tut mir so leid, dass ich nicht geglaubt habe. Das Erste, was aus ihm rauskommt, sind Jubel und Freude. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns zur Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt, ein Nachkommen seines Dieners David. So hat er durch seinen heiligen Propheten schon seit langem verkündigt. Er wollte uns retten von unseren Feinden, aus der Gewalt all derer, die uns hassen. Woher weiß Zacharias, dass es weitergeht? Er sieht ein Kind vor sich. Dieses Kind ist nicht der Messias, sondern ein Prophet, der auf diesen Messias hinweist. Er sieht nur ein Kind. Wie kann man dabei so ausflippen, unabhängig von Vaterfreuden, und dass ein Kind einen zur Rührung bringt? Nein, aber wie kann man dort so jubeln? In seiner Zeit des Schweigens hat Zacharias den Blick geweitet. Er hat gesehen, dass Gott schon seit langem, über Jahrhunderte und Jahrtausende, das vorbereitet hat, was hier ist. Und wenn das schon so lange geht, wer bin ich, dass bei mir alles so schnell gehen muss? Und dann ist dieses kleine Kind ein weiterer wesentlicher Schritt, dass Gott zu seinem Wort steht. Und das war für ihn der Grund, wieder zu vertrauen. Oder besser gesagt, die Entscheidung, Gott wieder zu vertrauen. Und das verändert für ihn auch alles, dieses Kind, was er sieht. Ein Gottesdienst mit neuer Hingabe. Er kann Gott befreit dienen. Er kann ihm wieder vertrauen. Alles, was Gott versprochen hat, liegt in der Zukunft. Aber er hat gesehen, hier wirkt Gott. Er fängt mit uns an. Er fängt auch mit mir wieder an, dass ich wieder befreit dienen kann. Denn das will er, das hat er bisher getan, das war für ihn eigentlich nie zur Diskussion, aber nun kommt es wieder. Er kann Gott dienen. Und du, mein Kind, jetzt kann er sich dem Kind zuwenden, ein Prophet des Höchsten wirst du sein, du wirst dem Herrn vorausgehen, um den Weg für ihn zu bahnen. Du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. Und das tut Johannes der Täufer nachher, als er groß ist. Er tut genau das. Er weist hin auf Jesus, er sagt den Menschen, dass sie umkehren soll, er tauft sie zur Vergebung der Sünden. Vertrauen, das wir fassen, setzt unheimlich viel in Bewegung. Wenn wir auf cooler Distanz bleiben, wenn wir unsere Enttäuschungen kultivieren, wenn wir sie vielleicht abkapseln, weil sie so schmerzhaft sind, werden wir nicht weiterkommen. Wir müssen irgendwann eine Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung zu sagen, ja, ich vertraue Gott und ja, ich will ihm wieder dienen. Und interessanterweise, mit dieser Entscheidung verändert sich wieder alles. Für Zacharias gab es dieses Zeichen, dieser Sohn, der geboren wurde. Aber wenn wir genau schauen, werden wir feststellen, Gott hat auch für uns Zeichen. Wir müssen sie nur sehen. Vertrauen hat eine göttliche Grundlage. Gottes Licht bringt in jede Ecke, dringt in jede Ecke und wird alles verändern. Unser Gott ist voller Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Lebens, des Friedens finden. Zacharias ist überwältigt von Gott. Er ist überwältigt von dem, dass Gott ihm begegnet ist. Gott hat ihn herausgeholt aus der Dunkelheit seines Unglaubens. Gott hat ihn erreicht. Für Zacharias ändert sich auch sein Beten. Es ist voller Vertrauen und Zuversicht. Er weiß, es gibt viele Wünsche, die Gott nicht erfüllen wird. Er wird wieder mich enttäuschen, weil meine Wünsche vielleicht unrealistisch sind, weil sie zu sehr mit mir beschäftigt sind, weil es vielleicht auch nicht gut ist. Vertrauen heißt nicht, dass wir nicht wieder enttäuscht werden. Vertrauen heißt, ich sehe auf Gott, auf seine Möglichkeiten und stelle meine Dinge zurück. Ich warte ab und auch wenn es etwas länger dauert, dass Gott irgendwie antwortet. Manche Antwort braucht etwas und man fragt sich nachher, warum hat es so lange gedauert? aber manche Wege können wir nicht abkürzen. Was können wir von Zacharias lernen? Wir können lernen, dass wir das Gebet wieder in unser Leben nehmen und dass wir unser Leben wieder in das Gebet nehmen. Das heißt, dass wir, wenn wir beten, die Dinge aussprechen, die in unserem Herzen sind. Dass wir Gott die Dinge bringen, die in unserem Alltag uns bewegen. Und dass wir auch Gott die Dinge bringen, die wir nicht verstehen. Denn die Summe der Dinge, die wir nicht verstehen, wird immer irgendwie gleich groß sein. Aber die Frage ist, auf was konzentriere ich mich? Konzentriere ich mich auf meine Enttäuschung? Konzentriere ich mich auf das, was an Fragen da ist? Oder konzentriere ich mich auf das Vertrauen? Und das Vertrauen hat eindeutig den längeren Atem. Ich möchte am Schluss ein paar Sätze von Dietrich Bonhoeffer vorlesen, die das gut zum Ausdruck bringen. So diese Spannung, in der wir leben, wo beides da ist, eben Finsternis und Licht und das teilweise eben auch in uns, in einer Person. Gott, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Nach einem Moment der Stille werden wir ein Lied singen, das das aufgreift. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Nach einem Moment der Stille werden wir dieses Lied singen.